Um die persönliche Beziehung zu Jesus vielleicht wieder ein Stück weit zu vertiefen oder zu erneuern, neu aufzunehmen, an mancher Stelle Heilung zu erfahren, Vergebung zu erfahren oder mitunter vielleicht auch eine neue Orientierung zu bekommen. Und letzte Woche hatten wir den Thomas angeschaut. Jesus trifft Menschen. Im Evangelium wird das berichtet. Und Erich hat uns viel dazu mitgegeben, wie er vom Zweifeln zum Staunen kam in seinem Glaubensleben. Und heute trifft Jesus in der Begebenheit, die wir gleich miteinander lesen werden, auf eine Frau. Ihr richtiger Name ist uns nicht bekannt, aber ihr Fehlverhalten dafür umso deutlicher. Mit einem ersten Bild könnt ihr es hier vorne sehen. Jesus trifft die untreue Ehefrau oder anders gesagt, wenn Schuld nicht das letzte Wort hat. Und wir werden aus dem Johannesevangelium gleich aus Kapitel 8 die Verse lesen. Aber wie gesagt, die untreue Ehefrau oder die Ehebrecherin, das ist ihr Name. Und stellt euch das nur einmal vor, sie wird öffentlich angeklagt von bibelfesten Schriftgelehrten, hineingezogen von theologischen Leitern, um Jesus eine Falle zu stellen. Das heißt, sie wird ein Stück weit missbraucht mit ihrem Fehlverhalten in ihrem Leben. Sie wird ein Stück weit instrumentalisiert von anderen, die noch ein anderes Ziel verfolgen. So wird sie erniedrigt und beschämt, Gott sei Dank von Jesus aber erbarmungsvoll eingehüllt. Und er ermutigt sie, indem er ihre Schuld nicht verurteilt, ihr Leben mit Gott neu auszurichten. Er baut sie wieder auf, gibt ihr Wertschätzung, nimmt ihre Schuld aber auch ernst und sagt, ändere dein Leben. Eventuell finden wir uns da in der einen oder anderen Stelle wieder. Vielleicht bist du schon mal im Kreise anderer angeklagt worden. Öffentlich angeprangert worden. Von anderen durch ihre Bewertungen abgestempelt worden, instrumentalisiert worden. Oder deine Schuld wurde noch aufgebauscht und in die Öffentlichkeit gezogen. Und es fühlt sich nicht nur an, so an, sondern es ist beschämend. Ja, ich weiß um die Schuld meines Lebens, auch in dieser Sache, aber muss ich so vorgeführt werden? Wie gut ist es dann, wenn Jesus uns trifft und wenn wir Jesus treffen? Die untreue Ehefrau, für sie war es gut und für uns, für dich und für mich, ist es ebenso gut. Und deshalb lasst uns mal einsteigen in diese Geschichte, die so einzigartig im Johannesevangelium aufleuchtet, nur dort beschrieben ist. Wir wollen es miteinander lesen und ein erster Gedanke schon, das seht ihr gleich, die Ankläger marschieren auf oder auf frischer Tat ertappt. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stießen sie in die Mitte, damit jeder sie sehen konnte. Und dann sagten sie zu Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht. Und wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollen, müssen wir sie steinigen. Was meinst du dazu? Das war eine Fangfrage, schreibt Johannes. Ich glaube, die Situation können wir ganz schnell umreißen. Eine Gruppe von Männern zerrt eine Frau herbei, die Schritte sind entschlossen, die Blicke zielgerichtet und so marschieren sie auf. Hitziges Gerede, aber in der Sache ist man sich einig. Die mitgeschleppte Frau ist schuld, Ehebruch hat sie begangen, auf frischer Tat ertappt, in flagranti sozusagen. Das Urteil steht schon fest. Tod durch Steinigung und die Steine, vielleicht schon aufgesammelt auf dem Weg, vielleicht schon bereitgelegt, vorsorglich schon mal mitgebracht. Und so lesen wir, sie stießen sie in die Mitte, damit jeder sie sehen konnte. Können wir uns in die Lage der Frau versetzen? Gut, sie ist schuldig geworden. Aber in die Mitte geworfen, bloßgestellt, erniedrigt. Wie würde es dir an dieser Stelle gehen, wenn du Ähnliches, und vielleicht hast du Ähnliches erlebt, an der einen oder anderen Stelle deines Lebens? Kurz zum Thema Ehebruch. Ehebruch steht heute auch hoch im Kurs, nur mit anderen Vorzeichen. Früher ein Todesverbrechen oder ein Stigma, heute eher Normalität. Bei Promis und Persönlichkeiten und den Stars und Sternchen von A bis Z eher ein Kavaliersdelikt. Aber ihr Lieben, Untreue in der Ehe bringt nach wie vor viel Leid und viel Schmerz über die Beteiligten. Aber in unserer Zeit ist der Treuebruch doch eher gesellschaftsfähig geworden. Das mag man zu Recht bedauern, zumal es sowieso gegen Gottes guten Lebenswillen für unsere Beziehungen ist. Aber bedauern sollten wir zutiefst auch, wenn Menschen zum Sündenbock gestempelt werden oder wenn, wie auch hier, dann noch einseitig zum Sündenbock gestempelt werden. Denn schauen wir noch einmal näher hin in unseren Text. Wenn schon nach dem Gesetz des Mose geurteilt werden sollte, wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer hier in Aussicht stellen und sagen, dann bitte schön auch richtig und nicht nur einseitig. Ich lese euch mal 3. Mose 20, Vers 10 vor. Es gibt noch Parallelstellen dazu. Da heißt es, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Entschuldigung, liebe Schriftgelehrten, dass ich nachfrage. Entschuldigung, liebe Leute, die ihr so bibelfest seid in euren Beurteilungen über die Schuld eines Menschen. Wo bitteschön ist der ehebrecherische Mann geblieben? Ja, die Frau habt ihr erwischt, auf frischer Tat sozusagen, aber den Mann, habt ihr den entwischen lassen? Mann ist sich wohl einig geworden, weil es hier nur Männer sind, die theologischen Männer sind sich einig. Die Frau ist der Sündenbock, Steine sollen fliegen. Der Mann, der bekommt nicht einmal die schwarze Peterkarte zugeschoben. Und jetzt noch die Motivlage der Gesetzeshüter ist mehr als fragwürdig. Das zeigt auch ihre Frage an Jesus. Dann sagten sie zu Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht. Wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollen, müssen wir sie steinigen. Was sagst du dazu? Das war eine Fangfrage. Der Aufmarsch, der hier veranstaltet wird, hat ein noch anderes Ziel. Diesen Schriftgelehrten ist Jesus Christus ein Dorn im Auge. Ihn gilt es auszuschalten. Und dazu bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit. Und da kommt diese ehebrecherische Frau mit ihrer Schuld gerade recht. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Gunst der Stunde nutzen. Die untreue Ehefrau steinigen und sich des Mannes aus Nazareth entledigen. Warum ist diese Gelegenheit so günstig? Spielen wir es einmal ganz kurz durch. Wenn Jesus jetzt antwortet, steinigt sie, es ist recht. Dann handelt er nach dem Gesetz Mose und hat das Alte Testament hinter sich. Aber er wird wortbrüchig und unglaubwürdig, gilt er doch als ausgewiesener Freund, gerade von Ehebrechern, Sündern, Zöllnern und allen schuldig gewordenen. Wenn Jesus jetzt sagen würde, steinigt sie, es ist recht, dann werden die Umfragewerte, die ihn anbelangen, in den Keller gehen. Wenn Jesus jetzt aber sagt, lass diese Frau frei, dann stellt er sich gegen das Gesetz Mose. Dann ruft er auf, das Gesetz zu brechen. Ein gefundenes Fressen für die, die ihn sowieso anklagen wollen. Das Fangnetz ist also ausgeworfen mit dieser Fangfrage. Ihr Lieben, ein frommes Machtspiel der übelsten Sorte spielt sich hier ab. Ausgetragen, und das ist das Perfide, auf einer Frau, auf dem Rücken einer Frau. Ja, sie hat sich etwas zu Schulden kommen lassen, aber nun wird sie bloßgestellt und instrumentalisiert. Das passiert uns nicht, oder? Auf dem Rücken anderer Geschwister bloßstellen, instrumentalisieren. Auf jeden Fall das traurige Schicksal dieser Frau muss dafür herhalten. Ich möchte den Bogen spannen in unser Leben. Vielleicht sagst du dir, das kenne ich so in ähnlicher Weise in meinem Leben, an der und der Lebenssituation auch. Ich muss für etwas herhalten, was ich nicht will und was mir mit meiner Schuld eigentlich nicht gerecht wird. Was drüber hinausgeht, über das, was man zu meinem Schuldigwerden sagen kann. Aber eventuell spüren wir in uns auch, wenn wir eine ehrliche Haut sind, und wir sind ja als Christen eine ehrliche Haut. Meine Motivlage ist in der ein oder anderen Sache doch nicht so rein, nicht so vorurteilsfrei und biblisch vielleicht doch auch eher einseitig ausgerichtet gewesen. Zurück zu unserer Begebenheit. Die Frau und Jesus haben in der Situation jetzt ganz schlechte Karten. Eben diese schwarze Peter-Karten. Die Frage schien nur noch, wann fliegt der erste Stein und wann fliegt Jesus raus? Und jetzt wendet sich das Blatt. Und das hat mit Jesus Christus zu tun. Hören wir, was Gottes Wort darüber sagt. Die Ankläger sind also aufmarschiert. Und jetzt erleben wir ein zweiter Gedanke in dieser Geschichte. Die Betroffenen marschieren ab oder alle sind ertappt. Jesus schien gar nicht auf ihre Frage zu achten. Er bückte sich und schrieb mit seinem Finger auf die Erde. Und als sie hartnäckig nachfragten, richtete er sich auf und sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als erstes gingen die Ankläger. Dann schlichen auch alle übrigen stillschweigend davon, einer nach dem anderen. Die Betroffenen marschieren ab. Irgendwie natürlich, Jesus als Sohn Gottes, er merkt, was hier vor sich geht. Und er scheint diese Frage einfach zu ignorieren, die an ihn gestellt wird. Er bückt sich, geht in die Knie und er tut etwas sehr Geheimnisvolles. Gleich zweimal, mit dem nächsten Bild habe ich es euch mal unterstrichen, damit ihr das sehen könnt. Er tut etwas Geheimnisvolles zweimal, nämlich er bückt sich, schreibt mit seinem Finger auf die Erde. Er richtet sich zwischendurch auf, sagt diesen berühmten Satz und bückt sich wieder und schreibt wieder etwas auf die Erde. Was schreibt Jesus da nur auf die Erde? Was schreibt er da rein in diesen Sand? Geheimnisvolles Raten. Und wir Menschen, wir lieben ja Geheimnisse, oder? Liebt ihr Geheimnisse? Ich liebe Geheimnisse. Und um noch mehr liebe ich Geheimnisse zu lüften und zu entdecken, was dieses Geheimnis ausmacht. Es sind Bücher darüber geschrieben worden, was Jesus wohl hier in den Sand oder auf die Erde geschrieben haben möge. Im Internet könnt ihr eine ganze Menge dazu lesen. Wisst ihr, Jesus hat nichts Schriftliches hinterlassen. Aber hier ist die einzige Stelle, wo er was schreibt. Und wir wissen es nicht, was er geschrieben hat. Das kann einem schon fuchsig machen, nicht? Klar würden wir zu gerne wissen, was er da auf die Erde geschrieben hat. Und in der heutigen Zeit würden wir es rausbekommen, nicht? Wir würden sofort unser Smartphone zücken, Jesus kurz über die Schulter halten und Klick machen. Und dann hätten wir aufgefangen, was er da hinschreibt. Aber ihr Lieben, es kommt nicht drauf an, was Jesus schreibt. Es kommt drauf an, was Jesus sagt in dieser Situation. Und dieser Satz ist berühmt geworden mit dem nächsten Bild. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wie ein Hammerschlag muss dieses Wort in die Herzen aller gefallen sein. Ohne Sünde. Plötzlich blättert der äußerlich so wohlanständige, fromme Anstrich ab. Ohne Schuld. Jetzt platzt der Lack ab. Und alle sind irgendwie beschämt und ertappt. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Jesus dreht den Spieß um, oder darf ich mal sagen, er benutzt das, wenn das gab es damals noch nicht, das Kartenspiel Schwarze Peter, nicht, wo man ja immer versucht, diese Karte dem anderen zuzuschieben und nicht selber zu haben. Ihr kennt dieses Kinderspiel. Jesus wendet dieses Kartenspiel jetzt so an, wenn man das übertragen darf, und er sagt, lasst uns mal auf ehrliche Weise spielen. Und jetzt kriegt jeder einfach mal so eine Schwarze Peter-Karte. Und behalte sie. Gib sie nicht weiter. Behalte sie. Nicht mehr die Frau und Jesus sind nun gefragt, sondern Jesus wendet das Blatt und alle Beteiligten sind nun gefragt. Wer von euch ohne Sünde ist? Spätestens jetzt sitzen wir alle mittendrin in dieser Begebenheit, auch heute, oder? Ja, Jesus trifft. Er trifft nicht nur Menschen, sondern Jesus trifft, und deshalb haben wir auch diese Predigtreihe so genannt, ins Herz, in den Lebensalltag einzelner Menschen. Und hier spüren wir es ganz genau, wie Jesus trifft mit seinem Wort in das Leben, in die Herzen der Menschen. Und vielleicht, wie gesagt, fühlen wir uns wie diese Frau, schuldbeladen, ja, aber auch bloßgestellt. Vielleicht quält dich der Schaden, den du in einer Beziehung angerichtet hast. Das mag bei dieser Frau dann auch so sein. Vielleicht fühlst du dich den unguten Blicken und Urteilen anderer ausgesetzt. Ich habe mein Klammer gesetzt, auch in der Gemeinde. Vielleicht fühlst du dich auch den unguten Blicken und Vorurteilen der Geschwister ausgesetzt. Hast nur du die schwarze Peterkarte, während andere scheinbar fein raus sind? Ungerechte Welt. Ungerechte Gemeindewelt. Oder erkennen wir uns in den Steinewerfern? Oh ja, den einen oder anderen Stein. Ja, den habe ich geworfen, indem ich andere vorschnell beurteile, vielleicht auch biblisch einseitig bewerte, vorverurteile. Ja, gedanklich habe ich Steine schon geworfen, der ist für mich dadurch gestorben. Und wenn dem so sein mag, weil wir ja ehrlich zu uns selbst sein wollen, begegnet uns nun dieses Wort Jesu. Wenn du ohne Sünde bist, dann werfe den ersten Stein. Jesus hält uns allen den Spiegel vor an dieser Stelle. Und jetzt ist es ganz spannend, wie reagiert wird. Jeder Einzelne ist nun gefragt zu reagieren, damals wie heute. Wir lesen, Stein um Stein fällt auf den Boden. Ich habe mich gefragt, wie mag das für die Frau sein, die da bloßgestellt im Staub liegt? Sie hört die Frage Jesu und dann merkt sie, wie die Steine auf den Boden fallen, aber nicht sie treffen. Sie musste doch mit rechnen, dass die Steine sie treffen. Aber Stein um Stein fällt auf den Boden. Kein Stein fliegt auf sie, auf eine Person. Jesus trifft. Wisst ihr warum? Weil er uns alle nebeneinander aufgestellt hat mit seiner Frage oder seiner Aussage. Alle sind in gleicher Weise gefragt. Als schuldbeladene Menschen stehen wir alle in gleicher Weise vor ihm. Unisono. Und jetzt spitzt sich alles nochmal zu, auch für uns heute. Und diese Zuspitzung findet in der Aussage hier vorne ihren Höhepunkt. Alle fragen sich oder müssen sich fragen, gehe ich weg oder bleibe ich? Gehe ich weg von Jesus oder bleibe ich bei Jesus? Und da lesen wir, als erstes gingen die Ankläger und dann schlichen auch alle übrigen stillschweigend davon, einer nach dem anderen. Erst gehen die Ankläger und dann würden wir heute sagen, und dann die Gaffer. Die außen rumstehen, die Gaffer, die mal schnell ein Bild machen wollen, mal schnell schauen wollen, wie diese Situation läuft. Zu Hause ist es zu langweilig, ich habe gehört, da wird eine Frau gesteinigt, vor Jesus gebracht, da gehen wir hin. Da sind wir dabei. Auch die Gaffer gehen. Den ersten Stein werfen sie nicht. Und das ist gut so. Aber ich glaube, den ersten Schritt, den sie gehen, gehen sie in die falsche Richtung. Welch eine Tragik. Sie gehen nämlich von Jesus Christus weg. Und gerade in diesem Weggehen von Jesus, glaube ich, liegt die Tragik dieser Menschen damals in dieser Begebenheit. Da zeigt Gottes Wort, Jesus zeigt ihnen ihre Schuld auf. Sie sind innerlich betroffen. Sie sind innerlich auch ein Stück weit überführt. Und sie lassen die Steine fallen und geben im Grunde damit zu, ja, ich habe kein Recht, über den anderen zu urteilen und schon gar nicht ihn zu verurteilen. Sie unterlassen ihr Vorhaben und das ist gut, Erleichterung. Aber dann gehen sie von Jesus weg. Weg mit ihrer Schuld im Herzen. Wie war das denn doch mit dieser einseitigen biblischen Handhabe? Wir bringen nur die Frau vor dich, den Mann haben wir laufen lassen. Was ist mit dieser Schuld? Was ist mit den unlauteren Motiven, die die Schriftgelehrten an den Tag gelegt haben? Sie wollten doch Jesus eine Fangfrage stellen und ihn mundtot machen, nicht wahr? Was ist mit der Schuld in ihrem Herzen? Sie gehen mit ihrer Schuld im Herzen, gehen sie größtenteils einfach weg. Obwohl sie betroffen sind in ihrem Herzen. Sünder zu sein. Wisst ihr, das ist die ganz große Tragik im Leben dieser Menschen, die dort waren. Der Frau haben sie einen großen Dienst erwiesen. Aber das wollten sie nicht. Sie haben der Frau den Dienst erwiesen, dass sie vor Jesus kommt und bei Jesus ihre Schuld ausräumen lassen kann. Die Schriftgelehrten und die Gaffer laufen weg. Die Frau läuft nicht weg. sie verweilt vor Jesus. Und ich möchte uns fragen, wo stehen wir in der Gefahr, von Jesus wegzugehen, obwohl uns sein Wort überführt hat, dass wir Sünder sind? Vielleicht gehen wir ganz bestimmten Personen. Weil unsere Motivlage nicht in Ordnung war. Weil unsere biblische Sichtweise in diesem Fall einseitig war. Wo laufen wir dann von Jesus weg? Anstatt bei ihm zu verweilen und auszuhalten und unser Leben ihm hinzuhalten. Und genau das macht die Frau im Grunde. Sie hält ihr Leben Jesus hin, weil sie vor ihm verweilt. Und dazu noch ein dritter Gedanke. Jesus richtet sie auf, die Beschämte marschiert. Heru, wenn du das nächste Bild zeigen würdest, danke. Die Beschämte marschiert neu los. Oder sie tappt in einen Neustart. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Da stand er auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Und Jesus entgegnete ihr, dann will ich dich auch nicht verurteilen. Geh, aber sündige nicht noch einmal. Die Ankläger und alle Beteiligten, die einst aufmarschiert sind, die dann in der Betroffenheit abmarschiert sind, die sind weg. Aber die Beschämte lernt neu loszumarschieren. Ich habe bewusst das Wort tappen gewählt, weil ich glaube, sie ist nicht gleich festen Schrittes gelaufen. Jesus hat sie aufgerichtet und dann tappt man noch unbeholfen in diesen Neustart dieses Lebens hinein, wo Schuld vergeben ist und Jesus sagt, ich öffne dir einen neuen Horizont deines Lebens, aber lass von dieser Schuld und ändere deinen Lebensstil. Das letzte Wort hat nicht die Schuld gesprochen. Das letzte Wort hat der Erbarmer gesprochen, Jesus Christus. Spüren wir neu, was Jesus geben will? Dieser notleidenden und schuldbeladenen Frau und uns, wenn wir in heillosen Verstrickungen zu Hause sind, er will uns einen Neustart ermöglichen. Zukunft unseres Lebens ermöglichen, weil er der Erbarmer ist. Ein letztes Bild, das habe ich bei Augustinus gefunden. Augustinus, ein Kirchenvater, der gelebt hat von 354 bis 430 nach Christus. Ich finde, der hat diese Szene wunderbar eingefangen, wenn er sagt, die Erbärmliche trifft den Erbarmer. Ja, genau so ist es am Ende dieser Geschichte. Es bleiben zwei Personen zurück. Ein Mensch, der sich erbärmlich fühlt. Diese Frau. Sie fühlt sich erbärmlich durch ihre eigene Schuld. Aber noch viel mehr, sie fühlt sich auch erbärmlich, weil sie bloßgestellt wurde und weil sie merkt, dass sie instrumentalisiert worden ist. Dass andere sie ausgenutzt haben, ihre Lage, ihre Schuld ausgenutzt haben. Um ihre Sichtweise, um ihre Vorstellungen, um ihre Meinung, wie es zu laufen hat, auf den Weg zu bringen. Die Erbärmliche trifft dann aber auf den Erbarmer, den Sohn Gottes. Und dieser Erbarmer sagt zu der Frau, die wirklich erbarmungswürdig ist. Ich sage es ganz bewusst. Jeder, der in Schuld ist, ist erbarmungswürdig. Weil er ein Mensch, weil er ein Geschöpf oder ein Kind Gottes ist. Er ist würdig, das Erbarmen Gottes zu kriegen und das Erbarmen der Kinder Gottes zu kriegen. Aber diese Frau ist auch erbarmungsnötig. Es ist notwendig, es ist nötig, dass sie dem Erbarmer begegnet, damit ihr Leben wieder frei wird, unbelastet und sie die Zukunft gehen kann. Und ich sag's mal in meinen Worten, was Jesus vielleicht ihr gesagt haben könnte. Du, jetzt bring mir deine Schuld. Ich kenne sie eh. Bring mir, was dich so erbärmlich quält. Ich vergeb dir, ich verurteile dich nicht, ich hab's dir gesagt. Und dann geh und marschiere neu los. Nimm dein neues Leben in Angriff. Aber bedenke, ich werde für deine Schuld noch am Kreuz sterben müssen. Uns wird er sagen, du, ich bin für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und deshalb, wenn ich dir vergebe, geh hin, aber bitte ändere dein Lebensstil. Ändere deine Gedanken, ändere dein Reden, ändere dein Tun. Missbrauche bitte meine Vergebungstat nicht leichtfertig. Schau, was es mich gekostet hat, am Kreuz für deine Schuld zu sterben. Vor Jesus verweilen. Ich glaube, es hat der Frau gut getan. Könnte es sein, dass uns das heute Morgen auch gut tut? Jetzt einfach eine Zeit zu nehmen, wo wir vor Gott, vor Jesus verweilen. Verweilen, ich sage es ganz persönlich und vielleicht erschreckt dich der Begriff, aber verweilen mit dem Erbärmlichen in deinem Leben. Keinem sieht man hier das Erbärmliche an, aber ihr Lieben, Jesus sieht in unser Herz. Und vielleicht spürst du ganz genau das Erbärmliche in deinem Leben. Die eigene Schuld oder wo andere an dir schuldig geworden sind. Wir wollen eine Zeit der Stille haben. Unsere Musiker werden sie weiterhin instrumental untermalen. Und ich möchte nach dieser Stille für jeden, der möchte, einfach noch ein Gebet anbieten, das er innerlich nachsprechen kann. Dein Erbarmer Jesus Christus will dir in deinem, was für dich erbärmlich ist, begegnen. Verweilen wir vor unserem Herrn. Lieber Herr Jesus Christus, du kommst heute als der Erbarmer zu uns, auch jetzt in diese Stunde, auch jetzt in unser persönliches Leben. Hab Dank, dass du als Erbarmer kommst. Und lieber Herr Jesus, so danken wir dir, dass du dich erbarmst über das Erbärmliche in unserem Leben. Oh ja, Herr, du hast mich heute mit deinem Wort getroffen. Ich sehe Schuld. Hab sie vor Augen, durch mein Denken, mein Reden, mein Tun. Und ja, ich sehe auch, dass ich so manche Beziehungen geschädigt habe. Andere sind durch mich verletzt worden. Ich habe vorschnell angeklagt, verurteilt und es an Barmherzigkeit mangeln lassen. Herr, ich möchte es dir bekennen, das tut mir aufrichtig leid. Ich kann und will nur so beten, Herr, vergib mir meine Schuld. Aber Herr, auch das möchte ich dir sagen. Es schmerzt so tief zu erleben, wie andere mir die schwarze Peterkarte zugeschoben haben. Herr, diese überhöhten Schuldzuweisungen anderer, die haben mich tief verletzt. Und so fühle ich mich, nein, so bin ich erbärmlich abgestempelt, ein Stück weit einsam geworden. Vorsichtig geworden. Herr, ich bringe dir meine seelischen Nöte und ich kann und will nicht anders beten, als dich zu bitten, heile du mich, Herr. Danke, dass ich all meine Last bei dir ableben darf. Danke, dass du ein Gott des Erbarmens bist. Danke, dass du mir zusprichst, ich vergebe dir, ich mache dich frei. Frei von der Vergangenheit, frei für die Zukunft. Herr, so möchte ich nun den Weg, deinen Weg suchen und gehen. Und danke, dass ich wissen darf, wenn wieder etwas schief geht, dann wirst du wieder als Erbarmer vor mir sein und mit mir sein. Herr, so stehe ich vor dir und bitte dich, vergib mir und befreie mich, heile mich, damit ich gesunde. Danke, Herr. Amen. Wenn ihr nochmal nacharbeiten möchtet, gibt es draußen diese Handouts, könnt ihr gerne mitnehmen. Und jetzt noch die Frage für die Erwachsenen an die Kinder heute Nachmittag. Keine Frage, sondern einfach eine Bitte. Holt mal wieder das Schwarze Peter-Spiel hervor. Spielt es mit euren Kindern und geht Johannes 8 mit ihnen durch und fragt euch, warum geben wir eigentlich die Schwarze Peter-Karte immer so gerne weiter? Und warum gibt es kein Schwarze Peter-Kartenspiel, wo jeder erstmal eine Schwarze Peter-Karte hat? Nehmt es mit für eure Kinder. Ich wünsche euch segensreiche Gespräche.